Disco-Laune mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein.
Boom, zack, doodle deum, dam, bam, boom. Geht schon los, ne?
Ist das die Weiterentwicklung von deinem letzten Catchphrase-Video?
What's get up?
Ich wusste gar nicht, ob begrüße mich jetzt oder ist jetzt. Jetzt weiß ich das.
Jetzt weiß ich. Es war einfach nur ein kleiner Rap von mir, Marek.
Cool.
Dankeschön. Ich bin Rapper. Willst du was? Kannst du ein aktuelles Thema sagen? Ich freestyle dir was drüber.
Nee.
Sag doch mal ein aktuelles Thema. Gibt's einen Freestyle?
Warte. Weißt du, was ich gestern rausgefunden habe?
Was?
Ich habe gestern rausgefunden, dass Okinawa, ne?
Aha.
Was zu Japan gehört.
Ja.
Ist aber so eine Insel, die ist ein bisschen abseits.
Ja.
Und es sieht übelst aus wie Ibiza. So Cluburlaub-mäßig. So sieht Okinawa aus.
Okay. Yo, was geht ab? Es gibt eine Insel bei Japan. Ich würde da gern hin mit meinen Jungs. Und die sagen, ja, Mann, wir hängen ab in Okinawa.
Ja?
Ich bin mit meinen Homies startklar. Denn da wird geil das Bierchen gezapft. In Okinawa, da wird richtig reingeklatscht, weil alle sich so freuen. Es ist vielleicht nicht mein bester Freestyle gewesen.
Aber war schon ein guter Freestyle.
Aber man muss, finde ich, ja genau.
Ja, ich finde es war ein inspirierender Freestyle.
Es gibt doch immer so Videos, wo so Leute so Freestyle-Videos hochladen, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Die sind so bei Radiosendern. Ich finde es witzig, wenn das auch so eine Auskopplung bekommt. Weißt du?
Ja, und hier ist Chris Nanu bei Jam FM.
Yo, was geht ab?
Mit
ich häng
Okinawa
da rum in Japan. Das ist wie Ibiza. Yes. Und Leute machen nur so Feuer-Emojis.
Ja. Oh, lit, Bro. Ja, Mann, Flamme in den Chat, Bro.
Crazy.
Ja, Mann.
Ich habe einen richtig bescheuerten Rap-Song gehört.
Sag.
Ich würde dir das gerne vorspielen, aber ich glaube, das ist, weiß nicht, wie das mit den YouTube-Lizenzen ist. Und zwar hat der liebe Niki in die, ich habe ja extra so eine Fußballgruppe, in der ich bin.
Ja.
Liebe Grüße an die Lels. Und der hat da folgenden Rap reingepackt und hat geschrieben, ich habe, boah Jungs, bin gerade über einen richtigen Hit gestolpert. Ich finde ja viele scheiße, aber das ist Next Level. Und dann habe ich, und kennst du das, wenn du so mit dir ringst und ich weiß, wie sage ich es ihm? Ich finde es richtig scheiße. Also ich würde es.
Aber war das unironisch, wo er sagt so.
Kann man das auch erkennen? Vielleicht kannst du der Stängel ein. Vielleicht kannst du der Stängel ein.
Ja, halt so, ja. Perfekt.
Rap mit Steppweste.
Das finde ich so scheiße.
Ey, das ist whitest Rap Alive. Und ich habe das so gesehen. Ich war so, oh shit. Also, ey, also, wer sich das angucken will, das heißt Walker Hayes Fancy Like. Und er dribbelt so mit einem Basketball und so und geht angeln und hat halt die ganze Zeit so Filzenklamotten an.
Und aber wie findet man denn sowas Scheißegales und sagt, guck mal Leute, das ist es.
Ja, und ich habe ihm halt auch gesagt, ey, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich find's richtig scheiße. Und er war dann so, ich find's auch scheiße, es war ein Gag. Und ich war so, Jesus! So, aber ja, richtig beschissener Smash It.
Ja.
So ein bisschen wie dieser, wie hieß der, Asher Roth, kennst du den noch?
Jo.
I love college. Hey, I love pizza.
Das war auch echt bekackt.
Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit.
Werbungszeit.
Ja, Marek, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen. Immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so.
Ja.
Und da mache ich ja auch immer köstliche Mousse drauf, ne?
Allerlei Mousse, ja.
Ja, und da hast du ja auch schon
wenn
mal...
Wenn ich die Mousse küsse.
Ja, genau, da hast du ja schon mal mein Mousse-Regal bewundert, weißt du das noch?
Ja, also ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also es ist wie ein Kämmerlein.
Ja,
es das ist... mich in die Nusskammer gezogen, richtig. In die Mousse-Kammer.
Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite, ne?
Ja.
Und weißt du, wie die Webseite heißt?
Nee.
Das sag ich jetzt mal, die heißt corodrogerie.de.
Ja, schau an.
Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Coro, ja, da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Mousse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
Gibt es Macadamia-Mousse?
Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazien-Mousse.
Ich liebe die Pistazie.
Ey, das ist so herrlich. Wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine Acai-Bowl morgens.
AJ-Bowl, ne? Ja.
Ja, und wenn du dir da drüber so ein bisschen Pistazien-Mousse drüber machst,
ja,
das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin, ja, ist. Und die ist wirklich köstlich. Also, es gibt natürlich Erdnussmus.
Ja.
Es gibt Mandelmus.
Ja.
Mandel ist
ein Kern, ne?
Ja,
nicht
richtig.
Okay,
richtig.
Danke.
Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus.
Geröstet?
Nee, ich glaube, das braune Mandelmus ist quasi aus der ungeschälten Mandel und das Weiße. Und das ist noch ein bisschen besser gesundheitlich gesehen.
Ja. Ja. Ballaststoffe.
Also mäßig. Es gibt allerlei Mousse. Und was ist das Coole an Koro?
Sag mir.
Das Coole an Koro ist ja, dass es da weniger Verpackungsmüll gibt. Ne?
Ja.
Weil die haben ja diese riesigen Verpackungen dort. Also es ist schon fast so, als würde man für einen Gastro-Einzelhandel bestellen. Ja. Also
das finde ich besonders geil, weil ich mag diese Nussmischung, die haben.
Ja.
Und die gibt es halt einfach in einem Kilosack. Und das ist für so einen Fernsehabend krank geil, weil wenn du dir...
Isst du ein Kilo Nüsse?
Ey, wir sind zu zweit, ey.
Isst du 500 Gramm Nüsse?
Natürlich. Was ist los?
Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also sprichst du offen an, weil...
Nee, also okay. Wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung holt, ja. Ne, von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand.
Das ist auch egal, wenn mal eine runterfällt.
Ja, genau. Lässt man einfach liegen.
Ist wirklich, oder wenn eine Pistazie mal nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall Koro finden wir super. Dann habe ich hier noch gesehen, wofür Koro steht. Ich habe hier so einen Zettel drauf und das lese ich euch jetzt mal vor. Ja. Koro steht nämlich für Transparenz. Koro setzt auf radikal transparente Kommunikation mit seinen Kundinnen, Mitarbeiterinnen und Partnerinnen. Wir finden das gut. Für Neugier, Koro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen.
Das komm, wir pitchen den jetzt eins.
Okay, was könnten wir machen? Gefriergetrocknet finde ich geil, weil da wird alles knusprig und dann was sehr weich ist zum Beispiel.
Sag doch nochmal deinen Dattelpitch.
Ach so, ja, eine Dattel aufschneiden, mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein.
Koro?
Ja.
Gefriergetrocknet.
Ja. Und das noch gefriergetrocknet.
Ja, guck, und nämlich Punkt Kreativität.
Ja.
Immer auf der Suche nach individuellen, ungewöhnlichen Lösungen.
Dattelbuddern. Ja, die Dattelmaschine buttern. Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Steht hier auch noch und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Er wird die Dattel gebuddert. Also Leute, das ganze Sortiment, es ist wirklich unfassbar groß. Also neben jeder Menge Mousse und jeder Menge Nuss und gefriergetrockneten Bananen, was ihr euch alles vorstellen könnt. Es gibt derzeit über 1100 Produkte. Also da gibt es wirklich einen guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Am allerwichtigsten ist natürlich nur das Leckerste vom Leckeren.
Lieb leckere Sachen.
Gibt's dort. Ja, und extra für unsere Hörerin. Mit dem Code Prosecco, ich sag das nochmal, Prosecco, bitte komplett groß schreiben, Leute, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment, www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen haben, aber die haben es auch verdient, oder? Ja. Ja.
Aber die machen so,
weil die machen ja auch so große Verpackungen, ne?
Große Verpackung, große Werbung.
So ist es. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
Ich habe in meiner Ausbildungsstätte damals tatsächlich auch so ein paar Rap-Videos mitgemacht, mitgedreht, jo. Die waren auch alle ohne erste Schublade.
Willst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
Boah, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war so, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Soll ich mich trauen, das Peinlichste zu erzählen, was ich, glaube ich, noch nie in der Prosecco-Laune erzählt habe?
Mach mal.
Wollen wir über den Mammut-Remix reden?
Sprich mal über den Mammut-Remix. Weil ich glaube, nur du findest den peinlich. Alle anderen sagen so, fettes Projekt, Bro.
Also ich glaube, ich war so ungefähr... wie alt werde ich so? Ich sage immer, ich war 16.
Mhm.
Ich glaube, ich war 18.
Mhm.
Und es gab in Aschaffenburg sehr viele Rapper. Und dann habe ich so gemeint, wollen wir alle, wie von Kool Savas, gab es von so einem Rap-Song einen Mammut-Remix. Das bedeutet, ganz viele andere Rapper rappen mit ihm zusammen auf so einem Beat.
Ja.
Und da habe ich meinen Kumpel Uli Zelle angerufen und habe gesagt, hey Uli, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich brauche einen Beat, der so 32 Minuten lang ist.
Ja.
Und dann haben wir noch den Danny Damm angerufen. Und ich habe den gefragt, hey, kannst du das alles drehen? Ich würde gerne so einen One-Shot machen.
Mhm.
Wie dieser Film Victoria, der irgendwann 10 Jahre später alle Preise gewonnen hat. Ich weiß ja nicht, Leute, aber ich war ein bisschen näher dran. Und das hat dann auch alles hingehauen. Wir haben das dann auch gemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, jeder Rapper darf drauf.
Ja.
Und das war, finde ich, zwar ein bisschen blöd für den Song, für den Hörgenuss. Aber
ich fand das die richtige Entscheidung.
Genau.
Das du hast auch Flyer ausgelegt, kann das sein? Beim Mazin lagen Flyer hier. Ich bin mir sicher, es lagen Flyer aus.
Kann schon sein, ja. Wenn ihr Rapper seid, meldet euch. Und dann waren da wirklich etliche viele Rapper drauf. Und gerade diese Mischung zwischen Leuten, die überhaupt nicht rappen konnten und Leuten, die ein bisschen weniger nicht rappen konnten, die hat es natürlich total geil gemacht. Ne? Also es wurde dann auch so echt ein viraler Hit, muss man sagen. Und es gibt halt bis heute immer noch Leute, die mich auf diesen Mammut-Remix ansprechen. Ja. Und mein bester Freund Robert hat damals gerappt, dabei bin ich ja nur Bäcker. Ich bin gar kein Rapper, denn ich bin ja nur Bäcker. Und manchmal wird er heute noch angesprochen und sagen, du bist doch der Bäcker. Das finde ich krass. Und ich habe mich da irgendwie raus emanzipiert, Gott sei Dank, weil ich habe auch echt einen bescheuerten Auftritt abgelegt. Ich meine, ich war super jung und habe irgendeine Scheiße gerappt, weil in dem Laden, in dem man früher Bier gesoffen hat, hieß es auf einmal Revolution, es gibt jetzt ein anderes Bier. Und dann war ich so wütend darüber, mhm, dass ich das in meinen Texten bearbeiten musste. Und ja, Mann, mein Part war wack und ich habe mir dann noch
Aber du hast doch so ein riesen Mikrofon.
Ja, das kommt ja jetzt noch.
Ja.
Ich habe mir noch ein riesiges Mikrofon aus Pappmaché gebastelt und dachte, das ist doch cool.
Ja.
War natürlich nicht cool.
Ja, war voll cool.
Mhm. Und ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich dadurch ja, irgendwie einen Zugewinn habe, aber am Ende war es für mich leider nur Arbeit. Ich wurde wirklich nicht wahrgenommen in diesem Video, außer du bist doch der mit dem Pappmaché-Mikrofon und dem Stormtrooper-T-Shirt. Jo, das war's, aber war damals ein riesiger Hit, dann habe ich und ein paar andere Leute versucht, das löschen zu lassen von, mhm, YouTube, und irgendein Dreckschwein hat das wieder hochgeladen und deswegen kann man sich das leider wieder anschauen. Ja.
Aber da muss ich d'accord mit Marek gehen. Ich habe mir es letztens mit Conny zu Hause mal angeguckt und ich glaube, die Wahrnehmung ist da wirklich eine andere. Ne? Also ich fand es jetzt auch nicht peinlich. Es war süß irgendwie. Ja. Ne? Und auch zu der damaligen Zeit, auch der Rap-Style und alles, das hat alles schon Hand und Fuß gehabt. Also ich fand es auch nicht so wack, wie es vielleicht in deiner Wahrnehmung ist. Und man konnte auch schon sehen, okay, ja gut, der kann jetzt nicht so geil rappen, aber dann gab es natürlich auch so die Nuggets, ne, muss man sagen, ey, der hat's drauf. So.
Ja. Tja, so ist diese Situation gewesen mit dem Mammut-Remix in Aschaffenburg. Es war natürlich ein riesiges Thema.
Ja.
Ne? Also das muss man schon sagen, das hat schon jeder mitbekommen, ne? Wie hast du das damals erlebt? Weil du warst ja in einer komplett anderen Szene. Du kannst auch ehrlich sagen, dass du es richtig gehasst hast.
Nee, lass mich mal überlegen. Also ich habe das mit einem Kumpel geschaut, mit dem Bene Schuller, weil wir zu dem Zeitpunkt auch so ein paar Videos gemacht haben.
Ja.
Also wir haben ja zum einen diesen Horrorfilm gedreht.
Ja.
Habe ich das mal erzählt?
Nee, es gibt ja viele coole Fotos davon. Ja. Wie du Sahne isst im Wald.
Jo. Ich erzähle das gleich mal. Genau, ich habe das, mit dem Bene hatte ich da viel zu tun und dann haben wir das zusammengeschaut. Und der Bene hatte auch so einen Rap-Hintergrund zu dem Zeitpunkt, der hat auch mir so ein bisschen so Freestyles gekickt, genau, und ja, sowas. Und dann haben wir es angeschaut. Und wir waren so, na gut, wir kennen ein paar Leute.
Aha.
Und ein paar nicht. Und ich glaube, wir haben es halt so das Maul zerrissen über die sich so gefühlt haben. Man muss ehrlich sagen, ich fand der Holy Modi, ne?
Ja.
War da so ein arroganter Pisser in dem Video.
Ja.
Der ist, glaube ich, nie gut weggekommen bei, nee, mir. Das fand ich einfach irgendwie uncool.
Oh. Ja, das waren schon,
aber liebe Grüße, ich mag den jetzt eigentlich. Ich finde den gut.
Ja,
das ist witzig und cool. Aber damals ging es für mich gar nicht.
Nee, das verstehe ich. Ja, ich
glaub, aber der hieß doch auch noch Anas da, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, der hieß Modi Ho.
Yo.
Ja.
Das fand ich, glaube ich, auch played.
Ja. Der. Aber der
Moritz. Und dann war auch so ein Metal-Rapper dabei, ne?
Aber der Moritz kann nie was Schlechtes über mich sagen und ich nie was über ihn, weil wir haben uns gegenseitig in der Hand.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Ich habe Sachen von ihm, da kann ich ihn im Handumdrehen canceln mit Sachen, die er früher gerappt hat und er bei mir aber leider auch. Das ist, weil wir einfach sehr dumme Kinder vom Dorf, ja, waren, das muss man einfach so sagen.
Aber mach doch mal so ein Fotoshooting, wo ihr die ganze Zeit so Rücken an Rücken steht. Das wäre cool, um diese Partnerschaft, diesen Bond irgendwie zu...
Ja, Rücken an Rücken, aber jeder hat so seine Hand in Flächen nach hinten gekippt und man gibt sich so die Hand mit 10 Fingern. Fände ich auch cool. Ja, erzähl mal von deinem Horrorfilm.
Ja, das war eigentlich geil, das war eine geile Zeit. Das war...
War das Schogettenzeit?
Nee, das war noch vorher.
Okay.
Das war noch vorher. Da war ich wahrscheinlich auch so, das war genauso, da war ich wahrscheinlich so alt wie du. Als du den Mammut-Remix gemacht hast, habe ich das gemacht.
Mhm.
Weil, lass mich mal ein bisschen weiter ausholen.
Woher... Wir mussten uns irgendwann begegnen, glaube ich.
das war so, ich hatte früher unbegründete Angst vor Zombies. Ich hatte so richtig echte Angst.
Ja.
Die haben mich gegruselt. Mich hat die Vorstellung gegruselt, dass tote Leute wieder auf der Erde wandeln und mich essen wollen.
Ja.
Und ich glaube so, wenn man so ganz tief reingeht, weil ich so ein bisschen auch ein Problem mit dem Tod habe, gerade so wenn wie Angehörige von mir sterben, komme ich gar nicht drauf klar.
Mhm.
Also ich so als Kind in der Therapie war das ein Riesenthema für mich. Ich hatte immer so Albträume, wo meine Familie verreckt und sowas.
Mhm.
Und ich glaube, dass das so wie der Ursprung ist, dass ich Zombies so fürchterlich fand.
Mhm.
Und dann habe ich versucht, mich dem Thema anzunehmen und habe irgendwann ein Buch gelesen, den Zombie Survival Guide.
Ja, das ist ja so ein recht bekanntes Buch, ne?
Ja. Und dann ist mir mit dem Zombie Survival Guide aufgefallen, dass ich absolut hilflos bin.
Alright. Du hast keine Möglichkeit vor den Zombies.
Nee, weil es war so wie, okay, die Zombies, die, das fängt an, auf dem Dorf wird das ausbrechen und dann ziehen die erst in die Stadt. Und dann war so, gut, ich wohne auf dem Dorf.
Okay.
Das heißt, ich krieg's erstmal ab. Dann war so, wenn du im Erdgeschoss wohnst, ist gut. Wenn du in einem Obergeschoss wohnst, ist scheiße, weil dann
warum?
Holen die dich. Ja, weil du halt nur über eine Treppe Zugriff zur Außenwelt hast.
Ah,
ne?
Okay, verstehe ich, ja.
Und da war ich so, yo, auch kacke.
Mhm.
Und dann war es so, ja, du brauchst irgendwie eine Waffe für die Ferne,
ja.
Du brauchst eine Waffe für die Nähe und was für dazwischen. Da war ich so, ja, ich habe irgendwie gar nichts. Ich könnte wie ein Küchenmesser an einen Besenstiel dran binden.
Ja.
So, that's it.
So ein Prepper-Buch gegen einen Zombie-Angriff.
Ja.
Okay.
Ja. Und dann hatte ich noch das Problem, ich war ja früher so ein kleiner Schlucker und bin dann.
Schlucker?
Ja, ich habe halt viel gesoffen.
Ah, okay, ja.
Und ich bin dann immer, wie waren das meistens? Weil, früher, als ich noch mit dem Bus heimgefahren bin nach Ringheim, ne, so ein Nachtschwärmer und dann bist du irgendwann.
Geilste Zeit auch.
Bist, glaube ich, um 12:30 in den Bus eingestiegen, der genau. Ist 1,5 Stunden gefahren, weil der eine riesen Tour gemacht hat.
Ja.
Und dann war ich halt irgendwann so um 2 oder was zu Hause.
Ja.
Und ich habe im Gewerbegebiet gewohnt und gegenüber war eine Riesenfirma.
Ja.
Und diese Riesenfirma hatte einen Nachtwächter mit einem Gehfehler. Und das hatte für mich, ne, als Besoffener mit Zombie-Angst, ne,
ja.
Hat dann einer halt diesen Untoten-Walk gemacht, ne? Und das hat mich immer so gekickt. Das hat mich so genervt. Und dann saß ich irgendwann mit dem Bene, genau, auf dem Komms.
Ja.
Glaube ich, da Ecke Sektbar.
Ja.
Und wir haben da so drüber gesprochen.
Mhm.
Und er hatte dann so eine Leidenschaft für Film.
Mhm.
Und ich hatte so wie, na, das mit den Zombies nervt mich.
Mhm.
Wir machen einen Horrorfilm.
Mhm.
Und bekämpfen damit meine Angst.
Mhm.
Und haben dann tatsächlich wie so ein kleines Drehbuch geschrieben.
Mhm.
Und so, weil wir beide waren, glaube ich, wie in der Ausbildung, da glaube ich, ein Praktikum gemacht und waren beide so, haben angefangen zu lernen, wie man so Projekte plant.
Ja.
Und haben dann so Drehpläne geschrieben und den Zeitpunkt müssen wir an der Location sein, dafür brauchen wir das, das und das.
Mhm.
Und haben dieses Drehbuch dann quasi so dechiffriert in so einen Arbeitsplan.
Ja.
Und haben das dann halt irgendwie so abgedreht.
Gibt es noch, Entschuldigung, wenn ich vorgreife,
ja.
Aber gibt es noch dieses Videomaterial?
Bene hat mir es geschickt vor kurzem, ja.
Könnte man da einen Trailer draus schneiden?
Nee, auf gar keinen Fall. Auf absolut gar keinen Fall.
Nicht mal so einen 10-sekündigen?
Nee, weil es dann doch irgendwie uninteressant ist, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Also wir hatten so, was hatten wir abgedreht? Wir hatten nur so, da war jetzt auch nicht viel Handlung, ne? Das war nur, ich war dann wie auch der Hauptdarsteller.
Ja.
Und ich bin quasi im Wald aufgewacht.
Okay.
Bin dann im Wald rumgeirrt.
Ja.
Und hab dann im Wald eine Hütte gefunden, wo eine Leiche liegt.
Ja.
Und das ist alles so ein bisschen, ey, wir waren so 18, so alles so pretentious und hat so riesen Drama und so. Ja.
Das war auch gar nicht witzig gemacht.
Nee, null witzig. Es war halt richtig ernst.
Wir Aber was sind das für Fotos mit der Sahne?
Das, quasi, es gibt so eine Traumsequenz,
ja.
Wo man so über seinen Geburtstag oder sein Leben nachdenkt und dafür haben wir so eine Koppenrad-Wiese-Sahnetorte angezündet und das abgefilmt.
Mhm.
Und ich glaube, die Überreste von dieser angezündeten Torte, damit habe ich dann halt diese vulgären Fotos mit der Sahne gemacht.
Legendäre, vulgäre Fotos mit der Sahne.
Ja.
Ja, also ich...
Aber auch so, weißt du, halt so Bukake-Ästhetik, aber noch nicht einmal gebumst im ganzen Leben. So wie man das...
Das du musst mir nicht sagen.
Ja, ja. Aber wir waren da schon auf einem Level.
Die immer gerappt, mit wie vielen Frauen man voll geilen Sex hat. Aber da war nichts. Da war einfach nichts.
Ich finde die Idee grundsätzlich total sweet, also auf die Idee zu kommen, einen Film zu drehen. Das hatte ich gestern auch. Also so... Habt ihr schon mal den Film 8mm? Ne, Quatsch, doch, 8, ne, Super 8 gesehen.
Ja.
Und da sind ja auch diese Kids, die einen Film drehen.
Ja.
Ne? Also diese Idee finde ich irgendwie total geil. Also mit 18 auf die Idee zu kommen, einfach mal, ey, wir drehen mal einen Film.
Das hat super Spaß gemacht.
Ja, glaube ich dir, total.
Und auch wirklich so diszipliniert, so, okay, jedes Wochenende treffen wir uns morgens, dann wird gedreht. Und auch immer guckt so, okay, wie, anstatt Kunstblut im Internet zu bestellen, ne? Ja. Oder vielleicht gab es das damals noch nicht so. Ne?
Ich habe ja auch kein Internet wahrscheinlich in dem Maß wie heute, wo so, du easy über Amazon
ja, zwei ja, das ist ein Fakt. Ja. Also ich hatte tatsächlich, wir hatten zu Hause super spät Internet. Ich hatte nie ein...
Same.
Ich hatte ganz lange auch keinen eigenen Rechner.
Ja, same. Ja.
Deswegen war das alles nicht Thema. Und dann habe ich ja wie Kunstblut gekocht aus allen roten Sachen, die ich gefunden habe.
Ja. Hast du früher auch so manchmal so Sachen aufgeführt? Weil, also was ich früher ganz viel gemacht habe, ich war ja richtiger Wochenshow-Fan.
Ich auch.
Und für mich war und ist Bastian Pastewka ja unglaubliches Idol, ne? Also ich finde ihn einfach sehr, sehr witzig. Und ich finde ihn auch so freundlich irgendwie. Ich mag den, weil der so unbekümmerten Humor mittlerweile macht. Klar, in den, da kann der Stenger ja vielleicht auch mal was dazu sagen, in den Jahren damals war natürlich, wie hast du sowas wahrgenommen, wie zum Beispiel Prisco Schneider, Stengi, als schwuler Jugendlicher? Junge Mann.
Also das ist eine Figur von...
Genau, da ist er mal auf die Bühne gekommen und hat gesagt, hallo liebe Liebenden, willkommen zu Sex-TV.
Das fand ich immer durch die Bank weg witzig. Okay. Also gut, da ja. bin ich, da ist, würde ich sagen, so meine, ich fühle mich verletzt, Grenze sehr, sehr, sehr hoch. Also im Sinne von, da muss man schon... Also ich finde eine gute Performance einfach gut.
Jo. Fertig. Und dann gab es ja auch so Folgen, wo Stefan Raab ein Rabigramm gesungen hat und dann hat er sich umgedreht, ist weggelaufen und hatte einfach so einen blanken, ganz guten Arsch, Stefan Raab.
Das in der Wochenshow?
In der Wochenshow, ja. Der hatte mal, manchmal hat er so Auftritte in anderen Sendern gemacht.
Das wusste ich gar nicht.
Ja. Kann ich nicht erinnern. Und dieses Hallo, liebe Liebenden und dieses Performen von Prisco Schneider, das habe ich dann immer so meiner Familie vorgeführt. Und die haben das manchmal sogar ertragen. Die haben sich das einfach angeguckt und haben sich gedacht, ich weiß auch nicht so richtig, was der Junge macht, aber lassen wir ihn mal. Und dann habe ich das immer gemacht und dann habe ich auch immer versucht, so Rabigrammen zu spielen und konnte natürlich überhaupt keine Gitarre spielen, aber wir hatten so eine Ukulele rumliegen. Und solche Aufführungen habe ich regelmäßig gemacht. Und was ich auch schon immer als Kind gemacht habe, war meiner Uroma, die hatte halt immer so verschiedenes Eis und Sahne und so Sachen, die man so auf die Sahne machen kann. Und da habe ich das immer versucht, schön anzurichten für die und habe mich dann so in die Küche gestellt, stundenlang. Die sah auch furchtbar aus, um mir dann am Ende so ein zerschmolzenes Eis mit so Sprühsahne irgendwie zu kredenzen. Habe gesagt, Oma, das ist für dich. Und sie hat sich immer sehr gefreut und hat es auch immer leer gegessen.
Ja.
Und das weiß ich noch ganz genau. Ja. Da hatten wir immer so...
Lass mal überlegen.
Wurden immer von Bofrost beliefert und das war für mich der größte Tag, wenn ich wusste, jetzt kommt wieder Bofrost und dann habe ich bei meiner Uroma ganz Nacht gehockt, habe Eis gefressen und habe Sportbild gelesen und habe mit der Romy gespielt bei meiner Uroma. Das waren echt die schönsten Tage und die hatten alle Hunde, also oben wie unten, meine Oma unten, meine Uroma oben. Überall waren Hunde, ich habe ganz Nacht mit Hunden gekuschelt, Sportbild gelesen. Es gab so 5-6 Jahre meines Lebens, die waren einfach ein Traum, muss ich wirklich sagen.
Jo.
Ja. Danach wurde es nicht so geil, aber davor war es echt gut.
Wie war es denn bei mir? Also ich weiß, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und ich hatte, glaube ich, auch immer so ein bisschen den Drang, die so zu entertainen. Ich habe aber nie so Vorführungen gemacht, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, ich habe der manchmal vorgelesen. Wo es ganz viele Fotos von gibt, ich habe mich immer dumm verkleidet und bin dann so ohne Ankündigung ins Wohnzimmer gekommen und sah halt einfach richtig idiotisch aus.
Was waren so deine Verkleidungen?
Also, ich habe noch ein Foto, wo ich mich so, das war glaube ich in der 5. oder 6. Klasse, das heißt, ich hatte schon so Hip-Hop-Klamotten. Ne?
Jo.
Und ich hatte so eine Echo-Jacke, die hatte ich aus Darmstadt, aus dem Corner hieß der Laden, glaube ich.
Ja.
Und es war so.
Der war aber an der geraden Straße mittendrin.
Jo, das ist ein Fakt. und der war so, das war eine krasse Jacke, weil in Aschaffenburg hast du die nicht gefunden.
Ja.
Und die war eigentlich zu krass für jemand aus der 5. oder 6.
Klasse. Okay. Ne?
Da wurde ich auch wie gehänselt dafür, dass ich die coolere Jacke hatte.
Ja.
Aber die hatte ich so umgebunden wie so ein Superheldenanzug. Und dann hatte ich so eine extravagante Sonnenbrille auf dem Kopf und dann aber noch so einen Schlüpper von mir als Maske. Das Foto habe ich auch und es sieht wirklich verboten aus.
Oh, Begleitmaterial zur Folge, kriegst du das?
Ja, das habe ich noch irgendwo.
Okay.
Dann gibt es ein Foto von mir, wo ich eine Schlafanzughose mir bis zum Hals hochgezogen habe und einfach so wie ein komischer Torso ausgesehen habe. Und dann gibt es noch ein Foto,
wie so ein Rap hast du ausgesehen.
Ja, ich habe weird ausgesehen. Und ganz oft habe ich einfach auch meiner Mutter ihre, die hat beim Douglas geschafft und ich habe mir so ihre Klamotten angezogen. und hatte dann so eine feine Weste an, eine Bluse. Ich glaube, Hose von ihr war mir zu groß, die habe ich nicht angezogen, aber halt auch ihre Schuhe, die sie da anhatte.
Geil.
Sah aus wie eine feine Dame. Ja. Das habe ich gemacht. Was ich noch gemacht habe, als meine Eltern sich getrennt haben, haben wir eine Zeit lang bei meinen Großeltern gewohnt.
Ja.
Und dann bin ich immer runter. Meine Uroma hat ganz unten gewohnt.
Aha.
Und dann habe ich auch immer so wie gekocht für meine Mutter. Und es war immer grausam.
Ja.
Weil ich habe mich so spezialisiert auf Salatdressings.
Ja. Bis heute, ey, darf ich kurz nochmal erwähnen, du hattest letztens einen Salat dabei und ich war wirklich so überrascht und geflasht von deinem Salatdressing.
War ich so stolz.
Und am nächsten Tag habe ich gedacht, das war so lecker, ich mach's mir jetzt auch mal. Mhm. Hab mir das auch gemacht, das war nicht so lecker.
Ich muss sagen, das ist bei mir aber auch so One-Hit-Wonder. Ja. Manchmal sind die gut, manchmal sind die nicht gut.
Salatdressing ist, ja, finde ich aber auch cool so, dass das immer so ein bisschen abwechslungsreich schmeckt. Okay, ja.
Genau, da habe ich schon mit diesen Salatdressings angefangen und zwar immer so Maggi und Sahne.
Ja.
Und Essig.
Das war dein Dressing.
Ja, aber das, das sind doch drei geile Sachen.
Ja.
Also let's go.
Spür ich total.
Livia Maggi, bin ich erst ganz spät im Leben zugekommen, also letztes Jahr.
Also Maggi und Salatdressing matcht sowieso obergeil, weil es einfach so Liebstöckel-Style ist.
Ja.
Lieb ich. Also Sahne, Essig und Maggi spüre ich total.
Ja, aber ist schon irgendwie auch pervers.
Total.
Mhm.
Ja, und dann musste die es immer essen. So, und war so, Mari, ich kann es nicht essen, schmeckt wirklich schrecklich. Das müssen wir abbrechen an der Stelle. Und was ich noch gemacht habe, um das abzuschließen, ich war so ein, in der Schule war ich so ein nerviges Kind.
Ja.
Aber ich war so wie ein bisschen Klassenclown, aber noch mehr war ich so, ich habe so Spezialwissen und ihr müsst das aushalten.
Ja.
Und dann kam ich immer mit so Sachen, die ich dann der Klasse gezeigt habe.
Wusstet ihr, dass ein Komodo war?
So mäßig. Ich war dann irgendwie, mein Opa kam.
Du warst quasi faktastisch.
Jo, der kam so vom Jagdurlaub und hatte einen ausgestopften Schakalkopf. Und den habe ich mit in die Schule gebracht. Und mein Opa hat es auch immer so befeuert. Sagst du, das finden die doch interessant. Und das war in der Grundschule, ne? Und dann hatte ich so einen Tierkopf dabei und alle Mädchen sind so ausgeflippt, weißt du? Horror, wir müssen den Raum verlassen, ist ja schrecklich. Und dann hatte ich auch immer so ein Buch dabei, aus dem ich vorgelesen habe. Und es war so ein Buch über, ein Buch, wo ein Jagdhund aus seiner Perspektive erzählt. Es war so langweilig, ne? Aber ich fand das halt geil. Und habe immer aus dem Buch vorgelesen, alle waren so, keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Und die Lehrerin war auch so, ja, von mir aus mach halt. Und das gegipfelt ist das darin, dass ich in der 5. Klasse ein Rehherz mit dabei hatte.
Hattest du das gekühlt dabei?
Ich hatte das, mein Opa hat mir das präpariert in einem Marmeladenglas und das hat er mit Gin aufgefüllt.
Ja.
Und dann war ich so, ich bin ein kleiner Junge und ich bin mit Schnaps in der Schule.
Ja.
Und ein Rehherz.
Und ich habe ein Rehherz dabei und so auch so unangekündigt. Ich bin so dann vor zu meinem Lehrer. Irgendwie unser Klassenlehrer war auch der Bio-Lehrer. Ich war so, ey, also folgendes, ich habe heute irgendwie was Spezielles dabei. vielleicht ist es irgendwie interessant. Hier ist ein Herz.
Ja, ist doch cool.
Ja, irgendwie schon. Aber
irgendwie ist super cool, ja, finde ich auch.
Hat das der Lehrer appreciated irgendwie?
Nee, die haben das alle nie appreciated. Weil, das war immer so, steht nicht auf dem Lehrplan, Rehherz, kann ich gerade nichts mit anfangen.
Aber ich hätte jetzt als Lehrer, wäre ich hergegangen und gesagt, hier Marek, du bist jetzt unser Spezi für sowas, du bringst immer mal was mit und dann tun wir das mal so als 5-Minuten-Spot mit in den Unterricht nehmen.
Jo.
Leute, guckt euch das mal an, das ist ein Herz.
Einfach durchgehen lassen.
Ja.
Da ist die Klappe 1, da ist Klappe 2, keine Ahnung, so groß ist das. So, jetzt habt ihr mal ein Rehherz gesehen. Das hätte ich so eingebaut, also ich fände das mega. Ja.
Also ich wurde zum Beispiel einmal, kam irgendjemand zu mir und hat gemeint, Chris, schau mal, das ist ein Wespennest. Ich glaube, mein Opa war das. Das hatten wir am Balkon.
Hatte ich auch mal dabei.
Ja.
Also so Bienenwaben.
Genau, und damit bin ich in den Kindergarten gegangen und hatte dieses Nest. Es waren keine Waben, es war ein richtiges Nest.
Ja.
Es ist ja heftig, wie die das bauen. Es ist heftig. Und dann bin ich damit da hingegangen und habe gemeint, hier, das ist ein Wespennest. Und die Kinder haben mir das abgenommen und haben damit Fußball gespielt.
Naja, das ist my life. Wenn es verlassen ist.
Diese kleinen Pisser. Und das war sowas. Und dann auch noch zum Thema Sachen mitbringen in der Schule. Ich hatte zum Beispiel einen in der Klasse, dem sein Vater war in der Army.
Mhm.
Und nicht in der Bundeswehr, sondern in der Army. Und der hat auch nur Camouflage getragen in der Schule.
Mhm.
Ja, ich habe aber trotzdem mitbekommen, dass er da ist. Aber auf jeden Fall kam er irgendwann. und hat gemeint, ich halte ein Referat über Krieg. Und dann waren wir so, bin ich mal gespannt.
Ja.
Kam aber an in der Schule und hatte nur Waffen dabei und sah auch aus wie ein Soldat. Und dann hat er so gemeint, das ist schon eine echte Bazooka, aber ohne Munition ist die ja ungefährlich.
Ja.
Ist ja nur ein Rohr.
Ja.
Und so Sachen. Und man war so, Bro.
Ja, aber das will ich Knüppel haben.
Und es war halt in der Hauptschule 2004 oder so. Und wir waren alle so, der hat echte Waffen. Und ich glaube, auch die Lehrer haben das so an den Tisch fallen lassen. Und der stand halt so vorne, hat es so alles gezeigt. So ja. Selbstverständlich. Ja, das ist so eine Waffe, das ist hier sowas. Das ist ein Schrotgewehr, das ist eine Rifle, das ist eine. Und der kam einfach morgens mit zwei Sporttaschen voller Waffen in die Schule. Das musst du dir mal überlegen. Also, das ist heutzutage. Wenn du mit. Der sah aus wirklich wie ein. Wirklich. Also, das war wirklich Calling for Columbine. Der ja. kam einfach mit zwei Sporttaschen, komplett angezogen in Camouflage, morgens in die Hauptschule. Und wir waren alle so: Hi, David. Ja, dann erzähl doch mal. Und er hat sich vorne hingestellt und es war auch so für alle cool, weil es war ja bei uns tiefstes Dorf ja. so. Und wir waren so, ja, wir kennen den ja, da wird jetzt nichts passieren. Der wird schon wissen, was er macht.
Ja.
So waren wir drauf.
Das ist ja wild.
Ey, das war richtig krass. Also Thema Referate und dann habe ich ja dieses...
Warst du gut in Referaten?
Ich war der Wahnsinn in Referaten. Richtig, das muss so man wirklich schlecht. Sagen. Und ich habe mich immer nur maximal 2 Tage darauf vorbereitet. Ja. Und mein bestes Referat, ich habe es wahrscheinlich schon 10-mal erzählt, aber mein bestes Referat war Berufsschule, letzter Tag und ich hatte irgendwie so eine 5 in irgendeinem Fach Deutsch, ja. glaube ich, weil mir ist einfach scheißegal, weil ich selten hingegangen bin.
Ich erinnere mich an das, mach mal weiter, ja.
Und
ja,
dann hat der Lehrer gemeint, hat jemand noch ein Referat vorbereitet? Es gab sehr wenige Noten in dem Jahr und ich habe gemeint, ja, wie könnte ich meine Note verbessern? Er hat gemeint, naja, also du hast eine 5, du kommst auf eine 3, wenn du eine 1 machst. Und da war ich so, ich habe ein Referat vorbereitet. Denn vor mir auf dem Tisch stand eine Flasche, so ein kleines Tetra-Päckchen und da stand drauf, was ist Direktsaft? Mhm. Und dann gab es so 5 Punkte zu Direktsaft.
Ja.
Ne? Und die habe ich mir gemerkt. Und ja. dann habe ich gesagt, so, ich kann Referat halten. Und dann bin ich vorgegangen, habe diese 5 Punkte irgendwie mit einfließen lassen und den Rest des Referats, zum Beispiel Exportzahlen, Importländer,
gelogen.
Das habe ich einfach gelogen.
Fett.
Und zwar so schamlos. Und damals, der hat ja kein Handy, mit dem man das nachschauen konnte schnell. Das heißt, er hätte sich Notizen machen müssen und nochmal einen Faktencheck machen müssen. Ja. Und ich habe dem einfach ein Referat um die Ohren gehauen und er kannte mich gut. Und er hat mich schon so, das war auch der Lehrer, ich stand ja einmal morgens an der Bushaltestelle, es hat geregnet in Strömen, ich war zu spät, er hielt an so, liebe Grüße Herr Burkhardt, Burggraf, er hielt an, macht das Fenster runter, sagt so, Blosi, musst du auch in die Berufsschule? Ich so, ja. Und er so, ich auch. Und fährt einfach weiter. Coolster Move. Und dann hat er hat mich die ganze Zeit so angeguckt wie, du kleines Dreckschwein. Ich weiß, dass du lügst. Ich kann dich aber gerade nicht hops nehmen. Und das hat er appreciated, glaube ich.
Ja.
Und hat sich gedacht so, okay, wink ich durch. Gab eine 1. Und deswegen machen der Marek und ich eventuell, ja. gibt es ja ein Festival in Aschaffenburg bald,
ja.
wo wir spontan auftreten. Wir erzählen aber nicht wann und wo.
Ja.
Ich glaube, das muss man, wenn man zufällig auf dem Festival ist, auf dem Flyer lesen. Ja. Und ich will nämlich auch eher, dass da Leute sind, die uns nicht so kennen,
ja.
sondern eher so Mutis halt. Und die sitzen dann da und dann kommen wir und wir machen die große Referateshow.
Ja, wir halten jeweils ein Referat.
Wir halten jeweils ein Referat, ja. Ihr könnt ja vielleicht schon mal Themen uns irgendwie schicken. Und ich würde sagen, jetzt wo wir gerade so ein bisschen...
Wir müssen in die Werbung.
Das wollte ich gerade sagen. Gehen wir in die Werbung und nach der Werbung losen wir aus, wer den Rucksack bekommt. Oder
ja,
wir suchen 2 Leute raus, deren Kommentare haben uns gefallen. Und dann könnt ihr nochmal abstimmen, wer den bekommen soll. Also, damit keiner sagen kann, es ist hier Vetternwirtschaft, die betrieben wird, geht es jetzt in die Werbung.
Leute, wir machen mal wieder Werbung. Und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen.
Wir, ja, lieben, wir lieben Essen, ne?
Essen.
Köstlich.
Essen ist das Beste.
Wir sind große Essensfans. Und auch Essen-Fans.
Ja.
Weißt du noch, als wir in Essen aufgetreten sind?
Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder?
Absolut, ja. Richtig, ja.
Und mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen.
Ja.
Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische Sponsoring von Stengers Lieblingsessenslieferanten?
Mit HelloFresh mal wieder. Und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich HelloFresh vor der Tür. Beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und da konnten wir ganz easy peasy kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber das haben wir doch mit HelloFresh noch wunderbar hingekriegt.
Der Stenger liebt HelloFresh so sehr, das war eine Grußformel von ihm in Amerika.
Ja, Hello Fresh.
Und ich denke, jetzt ist ja bei HelloFresh eine Sache, die jetzt im April neu reinkommt. Ne?
Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf, genau. Weil ich bin immer noch dabei. Und zwar, es gibt die limitierte Taste of Asia Gerichte. Da werde ich, nachdem ich in New York war, endlich mal nach Japan, Korea und auch nach Malaysia geführt. Da freue ich mich zum Beispiel auf koreanische Fleischbällchen, die ich selbst würzig glasieren werde. Ich habe noch nie was Deftiges glasiert. Ich habe übrigens auch noch nichts Süßes glasiert, weil ich back so wenig.
Ja. Okay.
Aber ich bin gespannt drauf, wie das so wird.
Ja. Für alle, die nicht wissen, wie HelloFresh funktioniert, ist eigentlich super easy. Man bestellt was, ne? Man kann sogar online auswählen, welche Gerichte man haben will, oder?
Man geht auf die Webseite und kann sich da Gerichte aussuchen, was man so essen will, ob es jetzt 3, 4 oder 5 Tage sind. Mhm. Packt das alles in den Warenkorb und dann wird das einem bis vor die Haustür geliefert.
Ja.
Alles wunderbar frisch, auch alles gekühlt. Das hat man noch so Karten dabei, das sind quasi Gerichte, so Rezeptkarten und dann bekommt man Schritt für Schritt erklärt, wie man das Gericht kocht.
Ich sehe nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei HelloFresh auch immer ein bisschen was dazu.
Mhm.
Bei dieser Taste of Asia Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man erlernen kann, zum Beispiel seinen Reis pink färben.
Wow.
Das wird mir irgendwie gut gefallen.
Ja.
Stengel, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen,
also,
wie das denn war.
Also lauter Sachen, die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche.
Faktisch geht's, weil es dauert nur 30 Minuten, so ein Ding zu kochen, ne?
Genau. Und
Wahnsinn.
Man hat genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine...
Das ist auch mein Problem, sag ich ehrlich. Ne?
Eine Zucchini gebraucht hat. Oder man braucht eine Zucchini, dann muss man die im Fünferpack kaufen oder so. Und dann gammelt es hin. Passiert bei HelloFresh nicht.
Ja.
Und man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl.
Wahnsinn.
Ich freue mich auf die Reise nach Asien.
Woche hat nur 7 Tage. Ist ja überkrass.
Ja, wir kriegen das hin.
Hier mal mit nachdenken.
Ja.
Kopf.
Ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFProSeccoLaune. Alles groß geschrieben. HF ProSeccoLaune. HF für HelloFresh, Leute. Das sollte klar sein. Und ProSeccoLaune, so heißt unser Podcast, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro. Frechheit, dass sie mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch eh so viel Geld, die Schweizer.
Unglaublich. Dann müssen wir mit HelloFresh nochmal sprechen.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch noch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt's den ganzen Link nochmal zum draufklicken. Dann müsst
Guten
ihr das
Abo.
Nicht alles abtippen.
Von meiner Seite.
Guten Appetit. Tschüss.
Tschüss.
Meine Prosecco-Laune.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Es ist recht früh heute, ne? Ach, lass uns erstmal kurz die Kommentare checken, damit die Leute wissen, ob sie was gewonnen haben oder nicht.
Genau.
Wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen. Es waren auch sehr viele schöne Kommentare dabei.
Und wir haben zwei Favoriten.
Und wir haben zwei Favoriten.
Und wir lassen die Community entscheiden.
Wir lassen euch entscheiden, liebe Community. Beide unserer Favoriten haben einen Like.
Ja, das sind die Underdogs.
Genau. Und zwar, was uns ein bisschen ärgert im Nachhinein, sind beides Männer. Aber vielleicht sind sie auch nur Synonym, also vielleicht sind es falsche Namen. Ich gehe davon aus. Phil Becker hat geschrieben, ich würde in den Rucksack einen Pinguin packen, der kann dann oben rausgucken.
Top-Kommentar, ja.
Dann finde ich auch gut von Maximilian 1986, vorne kommen meine Selbstzweifel rein, hinten meine Selbstkritik. Das sind zwei Sachen, die haben wir uns rausgesucht und wir machen auf Instagram quasi eine Umfrage und dann könnt ihr entscheiden, wer es mehr verdient hat und die Person bekommt dann den Rucksack zugeschickt. Wäre schön, wenn ihr euch einfach meldet, ihr beiden, vielleicht über Instagram. Und das macht es für uns, glaube ich, am einfachsten.
Genau, weil ich habe gemerkt, man kann auf YouTube niemanden anschreiben.
Ja. Das ist ja nicht so
schlimm. Ging aber früher.
Geht es nicht mehr?
Ich habe nichts gefunden. Du musst jemanden irgendwie...
Einfach die Adresse in die Kommentare.
Ja.
Ich habe auf YouTube noch niemanden angeschrieben.
Ich auch noch nicht.
Also früher konnte man das ganz safe. Aber jetzt irgendwie kannst du den nicht
weißt
mehr...
Weißt du, was eine heiße Zeit war?
Was?
Als man bei MySpace auf einmal Künstler anschreiben
konnte. Ja. Ja, klar. Was glaubst du, wie viele Leute ich nach einem Feature gefragt habe?
Ja, Mann. Und ich war ja so als aufblitzender Grafikdesign-Star, ne? Ich habe jeden Banausen angeschrieben.
Ja. Was waren so Leute, wo du heute triffst und dir denkst, hoffentlich checken die nie ihr MySpace-Konto?
Nö, das gar nicht. Weil ich immer so, ist ja schon irgendwie ganz gut, was ich mache.
Ja.
Aber ich glaube, was damals so was fett war, das kam aber nicht über, dass ich angeschrieben habe, sondern es kam über einen Buddy, über den Justin. Ich habe ein T-Shirt gemacht für Suicide Silence. Aha. Was so eine riesengroße Deathcore-Band war.
Okay.
Für deren Deutschland-Tour. Mhm. Und das wurde zum Schluss, glaube ich, dann nicht gedruckt. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, trotzdem die Knete bekommen oder so.
Geil.
Aber ich habe mich halt gefühlt wie der Größeres. Weil das war wirklich so wie eine krasse Band zu der Zeit.
Ja.
Das war cool. Was war noch cool? Ich glaube... Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Als es in Aschaffenburg losging mit so MySpace, muss man auch dazu sagen, Aschaffenburg war so eine kleine Hochburg. Mhm. Ich dachte das schon immer und ich glaube, der Casper hat mir das irgendwann bestätigt, dass wir hatten hier so eine ganz krasse Emo-Szene. Ja. Und am DM in Aschaffenburg in der Innenstadt haben sich jeden Freitag dann diese ganzen Emos getroffen.
Ja.
Und ich frage mich auch, wo die hin sind alle. Ich habe das neulich schon mal zu dir gesagt, da gibt es so ein paar Namen, die werfen wir uns manchmal zu, wo wir sagen, ey, weißt du noch, der. Und dann sind wir so, was ist dem passiert? Und also da gab es schon echt verrückte, das war eine verrückte Zeit. Da habe ich mich irgendwie gefühlt, als gehöre ich gar nicht zu den Coolen. Mhm. Also wirklich zu den alleruncoolsten. Und diese ganzen Emos waren einfach ein großes Thema. Man hat viel diese Mucke gehört. Die hatten alle verrückte Frisuren, ganz enge Hosen. Ich meine, ich wusste auch, dass ich da klamottentechnisch nicht mitspielen kann. Deswegen habe ich es von Anfang an gelassen.
Ganz enge Hosen für mich auch nicht.
Ja, das wäre nicht gegangen. Das war so eine... Wie hast du das als jemand erlebt, der ein bisschen älter war, Stenger? Diese ganze Emo-Phase, das musst du doch eigentlich schon mit einem gewissen Abstand mitbekommen haben.
Also auf einmal gab es ganz viele Emo-Screamo-Xer auf den Arm, auf den Händen Bands. Hatte ich so das Gefühl. Ja,
du hast wahrscheinlich aber auch schon die Phase vorher mitbekommen, was Emo angeht, ne? Also ja. Mit so, wie hießen sie? In Aschaffenburg gab es doch dann die Band. Ja, ja, nee, Escapado ist ja auch noch jünger. Hier die Band vom Dom damals.
Rise
nee, Anakin hießen die und die haben sich, die waren so ganz
Alexis
nah.
Alexis on Fire.
Nee, das ist auch alles so zweite oder dritte Welle Emo.
Bullet for my Valentine.
Die waren auch dabei.
Ja. Ja, das ist aber alles, wo die auftupierte Haare und Kajal und sowas.
Also ne? Das Thingy war das. Gehen wir mal nur Aschaffenburger Musikszene. Es gab irgendwann mal Bands wie Limp Bizkit und Papa Roach und so weiter. Und auf einmal
die kommen ja alle aus Aschaffenburg.
Das ja. Nein, das aber das hat sich dann alles immer so
da
auf die...
Da heißt eigentlich Fred Durst.
Ja, genau. Das hat sich aber alles dann so immer auf diese
hiesige... Das war dein Schluckername früher. Entschuldigung, Stenger.
Das hat sich alles auf die hiesige Musikszene ausgewirkt. Auf einmal haben sie alle gab es wieder Baggies keine Ahnung, Drop D war so eine Band, ja, wo Mann, auch geil. Ein Buddy von uns gespielt hat.
Habe ich noch 2 CDs von denen.
Genau, und dann irgendwann gab es halt irgendwie Screamo-Bands und Hardcore-Bands und dann war das die nächste Welle dann.
Ja.
Und auf einmal hat jeder irgendwie hautenge Jeans und die Gitarren wurden dann irgendwie rumgeschleudert um den Hals und keiner hat mehr Fleisch gegessen, keiner hat mehr irgendwie Alkohol getrunken. Straight Edge war dann ein Riesenthema. Und so hat man das halt wahrgenommen. Ne? Ich meine, die Band, in der ich mitgespielt habe, Fitzcarraldo, das war nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben alles gemacht.
Mhm. Also Fitzcarraldo war so geil.
Wir hatten keine Xe auf der Hand. Wir sind in dieser Post-Rock-Phase mit reingerutscht, ne, wo es dann Bands gab. Wie
warst du ein regionaler Star damals mit Fitzcarraldo?
Nee.
Glaub ich. Weil ich würde schon sagen, ich war einer.
Dann gab es so Bands wie Long Distance Calling meine ich natürlich. Und
da hör mal richtig raus, dass du die anscheinend nicht so mochtest.
Ja, nee, nicht mochten. Ich fand es einfach die langweiligste Post-Rock-Band ever.
Aber zum Beispiel aus Würzburg gab es ja Omega Massive.
Das war die geilste Band in dem Bereich. Obeck, geile Band. Datura aus Frankfurt gab's, die waren obergeil. Dann halt die Riesen Explosions in the Sky aus Austin, Texas. Mogwai aus Schottland, also die gab's natürlich noch viel früher, aber das ist so, was wir sind dann in die Post-Rock-Phase gekommen. Also Aschaffenburg, Musikszene war damals ganz krass, wirklich alles mit Gitarren, mit harten Gitarren und Hip-Hop. Also das waren
wirklich. Also Aschaffenburg, Musikszene war wirklich gut. Ne? Ja. So, ich glaube in den späten 2000ern, 2010.
Ja.
So, da hast du mal so 15 Jahre irgendwie gebrodelt.
Ich muss mal...
Ich denke ganz kurz, kannst du aufschreiben, dass wir alle, wie wir jetzt hier sitzen, ein Foto nachreichen müssen aus dieser Zeit?
Mhm. Okay.
Ich aus meiner Hip-Hop-Zeit, du aus deiner, wie würdest du deine Zeit nennen damals? Also ich aus meiner Mammut-Remix-Zeit.
Ja.
Du halt aus deiner Zeit damals. Vielleicht sogar das Sahnebild noch. Oder nee, du wolltest mal gucken, was du findest. Das Sahnebild kennt man, glaube ich, auch schon.
Ja.
Was du findest und Stenger, du musst auch eins nachlegen.
Okay.
Du auf der Bühne mit Fitzcarraldo.
Ja. Okay. Aber ich war auch immer bei den Partout-Jungs so hin und da, mal bei den Cyphers dabei, ne? Mit meiner Beat-Machine und so.
Die habe ich ja zerstört, die Cypher. Weiß nicht, ob das alle wissen.
Erzähl. Das kannst du auch noch erzählen. Aber Stenge auch legendär. Der Marc erzählt da noch ganz oft von, dass der Stenge da ankam und dann hier auf einmal so Beats gebaut hat.
Echt?
Ja.
From scratch.
Ja, genau.
Der Stenge ist ein OG.
Mit der MPC?
Ja, nee, konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte eine Yamaha RS7000. Aber trotzdem geil. Immerhin habe ich benutzt immer noch.
Geil. Ja, wir haben ich habe damals, ich war auf dem ersten Freestyle-Battle und ich war irgendwie angezündet und dachte, boah, das will ich auch können. Ne? Mhm. Und habe dann halt immer zu Hause Freestylen geübt. Und irgendwann, und da war ich dann so wirklich 16, habe ich eine Frau kennengelernt und zwar so, lieber Wug, liebe Grüße, der saß mit mir in seinem Keller und er meinte, Chris, ich habe jetzt ICQ und ich chatte mit einer hübschen Frau, willst du die kennenlernen? Und ich war so, ja klar, ich will mal endlich eine Frau kennenlernen. Ja. Und dann hat er ihr geschrieben und gemacht, hey, ich stelle dir jetzt den Chris vor, der ist echt cool. Ich glaube, er hat ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er was mit meiner Schwester hatte, to be fair. Und dann hat er mir die vorgestellt. Und dann hat sie gemeint, hey, wollen wir auf ein Date? Und ich so, ja, können wir machen. Ja, hast du Freitagszeit? Ich so, nee, da bin ich im Juckutz. Ich wollte mir so ein Freestyle-Battle angucken. Mhm. Und sie so, wow, machst du da mit? Und ich war so, ja, klar, mach ich da mit. Und ich war so, wow, shit, jetzt muss ich da mitmachen. Und da waren halt immer so die coolsten Rapper Aschaffenburgs, ja, ne? Und für mich waren das Superstars.
Ja.
Also da muss ich nicht lügen, das waren, ob das der Debo, der Felix DX und so weiter, damals für mich, das waren Superstars für mich. Selbst der Marc, Alter, das war, ich weiß noch, ich habe bei Marlon, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, der hat mir gezeigt, wie man aus einer Fanta eine Bon baut, als wir 13 Jahre alt waren. Da kam der Marc rausgelaufen, der war immer schon so wahnsinnig gut angezogen. Ja. Und ich habe mir den angeguckt und ich habe gedacht, krass, wie hat er noch Zeit bei seinem Superstar-Leben hier rumzuhängen mit uns normalen Menschen? Und dann bin ich da auf die Bühne gegangen und ich habe wirklich dieses ganze Freestyle-Battle gewonnen. Und dann auf mega cool so runter, so, ja, ich hab's ja gewonnen, es geht ab. Und hab dann irgendwie einen 200-Euro-Gutschein vom Ulsens Hip-Hop-Laden bekommen.
Gut, kann gut möglich sein, dass ich da dabei war, dass ich das gesehen habe.
Jo, und das war so ein bisschen so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, krass, was man alles so macht, um irgendwie sich so eine Bedeutung zuzuschreiben.
Aber Max hatte doch auch so einen derben 8-Mile-Moment da, ne?
Max hatte das Jahr vorher gewonnen oder die 2 Jahre vorher gewonnen. Der ist da hingegangen mit einem Kumpel von sich und der Kumpel wollte eigentlich teilnehmen, die hießen damals die Rich Kids. Und der Kumpel hat auch teilgenommen und hat aber Max gezwungen, auch teilzunehmen. Dann mussten die im Finale gegeneinander rappen und haben sich dann zerstritten, weil der Max gewonnen hat. Was für ein Moment.
Ich glaube, ich habe davon Videoaufnahmen hier.
Von Max?
Ja, ja, aber die würde ich nicht einspielen, aber das kann ich euch mal privat zeigen. Als er die Koppelpott-Sachen zusammengebaut hat und mit dem Tagebuch und so, da hat er mir irgendwie alles geschickt, was er in dem Bereich hat und dann... Hat er mir das auch rübergeschickt.
Ja, das war ich aber, glaube ich, auch live da, das war auch krass.
Das war krass.
Also die Abende waren immer krass.
Die waren geisteskrank.
Ja.
Das waren Partout-Battles, waren unfassbar. Und das ist auch was, das kann man nicht
mehr produzieren. Das war immer in dem kleinen Kapuff, ne?
Immer in diesem kleinen Ding und da waren 300 Leute drin.
Jo.
Also das war ja gestoppte Vorstellung.
Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, auch da gab es so mehrere Äras. Also ich war da so in der, bei mir waren so die Rapper, die da am Start waren, war halt Felix DX.
Ja.
Der Debo, so Leute halt, ne? Mhm. Und jetzt Nanu und so, das war schon wieder, also so verglichen, wir waren so, wo ich eingestiegen bin, war so Advanced Chemistry und ihr wart dann schon eher so die Mongo-Clique. Also
ja, genau,
so die,
ja,
die nächste Generation. Ja. Da waren so Leute wie Nanu, Lacris, Rockstar dabei.
Genau.
Und die kannte ich dann, da war ich schon wieder raus. Die
schön
kannte
für
ich
Max
schon nicht
auch in dieser Reihe genannt zu werden, bestimmt.
Ja, nee, da fallen noch, das sind noch andere, Tech9 und so.
Ja, nee,
Kram,
keine Frage.
Von denen kannte ich niemand mehr. Nur halt alles, was vorher da war. Der Looney, also Daniel Bergmann und so weiter.
Auch immer, wie der Looney immer rumgelaufen ist, Alter. Da hatte auch immer, da hat alles zueinander gepasst. Ich habe mir gedacht, Junge, du hast doch ein 1.000-Euro-Outfit an. So, als der so 22
war. Der war ja auch schon bei Drop D, bei der Limp Bizkit-Phase.
Ja,
Crossover
war
da schon dabei.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Also, so hat sich das so...
Das war eine gut connectede Crew, das muss man wirklich sagen. Einer von den Jungs hat es ja damals sogar geschafft, der war ja dann der DJ von Crow, der Markus. Und ich glaube auch der Janni, der hat da mitproduziert immer und war dann auch irgendwie in diesem Chimperator-Camp untergebracht und... ja, dann haben sich aber viele Wege so zerschossen. Ich glaube, 2 von denen sind mittlerweile einfach nur erfolgreiche Anwälte. So, das sind, also Felix, mit dem ich manchmal noch Kontakt habe, liebe Grüße, immer ein lieber Kerl gewesen, immer super cool, viel zu schlau.
Mhm.
Und ich weiß zum Beispiel auch, dass die, Felix hatte ja damals den Ruf, der beste Freestyler Deutschlands zu sein.
Ja, das ist ein geiler Ruf.
Genau, und ich habe neulich mit irgendjemandem...
Woher kam das?
Mixed Reward Deluxe hat einmal im Jahr ein Battle veranstaltet. Mhm. Und neulich habe ich mit Falk Schacht geredet und habe gesagt, wie hat sich das eigentlich zugetragen? Und dann weiß er noch, dass Berlin City Crime, also BCC oder so, ich weiß nicht, wie die abgekürzt werden.
BC,
ne? Genau, ja genau, BC. Und jetzt, ich zitiere, der Falk sagt so, du musst dir vorstellen, da kommen diese Dorftrottel aus Aschaffenburg, ne? Lieb gemeint Dorftrottel, ja. Aber das wissen die auch selbst. Ja. Kommen diese Dorftrottel aus Aschaffenburg nach Berlin zu diesem Mixery Raw Deluxe Battle, da sind alle Atzen am Start. Mhm. Rappt gegen jemanden, der von diesem Verein ist und ich sag mal so, mit denen willst du keinen Stress haben. Ja. So, fair. Und dann hat er so eine BC-Kette um und dann sagt er, für was steht das BC um deinen Hals? Behindertenclub? Ey, und Falk war so, ich glaube, jetzt eskaliert's. Und Steiger muss auch wohl so dabei gewesen sein. Und die waren so, das hat er nicht gesagt. Die kommen nicht lehnt raus. Aber es hat wohl irgendwie geklappt. Und dann war so viel Tohuwabohu irgendwie. Und am Ende haben die dann, ich weiß nicht, am Ende hat anscheinend Felix gewonnen. Aber das muss dermaßen krass gewesen sein, dass die so waren so, nein.
Das finde ich geil.
Das hat er doch
gerade. Ja, so viel Mut gehört belohnt, sage ich mal.
Ja.
Ne?
Genauso, ja, also es waren schon echt verrückte Abende. Auch der Abend, wo Abdi mich schlagen wollte, weil ich irgendwie bei einem Battle teilgenommen habe, wo er auch teilgenommen hat. Es waren schon irgendwie spaßige Abende, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich finde es witzig, es ist eine richtige Rückschau-Folge.
Wir haben eine Retro-Folge.
Richtige Retro-Folge. Aber ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen.
Sag.
Und es zumindest anteasern,
ja.
Um dann vielleicht in der nächsten Folge drüber zu reden.
Ja.
Und zwar... Wir haben die letzte Zeit richtig viel geackert.
Ja.
Das kann man wirklich sagen. Guck mal, wir haben dieses Merch gemacht. So also erstmal ging es los, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt wir suchen ein gutes T-Shirt. Dann haben wir auf dieses T-Shirt Merch gedruckt. Vielen Dank nochmal an die Printbaracke-Jungs, die uns bei allem sehr viel geholfen haben.
Printbaracke, Beste.
Und dann haben wir das alles, also die haben das dann alles verschickt für uns. Dann haben wir diese Idee endlich fertig gemacht mit dem Sekt. Das war ja geil.
Gestört.
Also wie die Leute das weggekauft haben, das hat uns richtig gut getan, das muss man einfach mal so sagen.
Ja, ey, man kann ja, hatten wir noch gar nicht erzählt, ne? Als der Abend bevor das online gegangen ist, ne, haben wir so Wetten angenommen, weil wir uns so unsicher waren, wie viel da verkauft wird. Und wir waren so, naja, vielleicht 40 Bestellungen, vielleicht 80. Weil wir uns da einfach, ey, wir checken das nicht.
Ja.
Und dann sind wir aufgewacht und da war die Nummer durch.
Ja.
Und so. Na, wofür haben wir denn jetzt ein Jahr lang gearbeitet, wenn man jetzt gar nicht mitfiebern kann?
Und wir hatten noch Promomaterial für einen Monat oder so.
Das war gestört.
Und dann hat es ja sich so zugetragen, dass die Jungs, mit denen wir das machen, so gesagt haben, wir hätten noch 750 Flaschen, sind die noch für euch? Und da waren wir so, nee, eigentlich nicht. Und da waren wir so, ja, oder wir schieben es halt nach. Dann hatten wir erst ein bisschen Schiss, dass dann die Leute sagen, ey, ihr habt gesagt nur 1000 Flaschen. Aber dann dachten wir, ey, komm, das ist doch auch funny. Dann schreiben wir halt auf die Flasche drauf, 1600 von 1000.
Und wir wollten es eigentlich auch für Sommerfest aufheben. Das war ja auch
genau, noch der Grund. Genau, das kommt auch noch dazu.
Also
und das ganze Sommerfest ist auch nur entstanden, weil wir gesagt haben, was machen wir mit den Flaschen, die übrig bleiben? So, weil wir Angst haben, da bleibt so viel übrig. By the way, an alle, die auf dem Sommerfest auch unseren Sekko trinken wollen, das kriegen wir wahrscheinlich schon hin, dass der dann aber anders gelabelt irgendwie dasteht. Also
genau.
Zumindest die gleiche Ware.
Von Schlagaffenburger.
Genau.
Dann der.
Und jetzt haben wir dann einfach nochmal fast die gleiche Menge nachgeschoben und die war noch schneller ausverkauft.
Eine Stunde.
Ey, wer da alles bestellt hat, was für Leute da alles bestellt haben, ey, wir sind wirklich.
Aber auch ihr, tausend Dank.
Tausend das, Dank, ja. 1750 Dank.
1750 Dank, dass mitgemacht haben. Es hat uns so gefreut und so stolz gemacht. Und ich meine, es war schon wie, es war nicht ein straffer Preis, aber es ist schon viel Geld für Merchandise.
Ja.
Von einem Podcast, ne? Also irgendwie ist das ja ein Stück weit drüber. Und dass ihr das alle mitmacht, finde ich heftig.
Finde ich auch, ja. Das hat uns richtig gut getan. Also vielen, vielen Dank. Das tut uns gerade sehr, sehr gut hier alles. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Marek, dass wir da vor allem viel dran gearbeitet haben an all diesen Projekten. Und irgendwie der Stenger zum Beispiel, der hat nicht so viel Zeit gehabt. Ne? Und da muss man dazu sagen, eines Abends, als dieser Sekko dann ausverkauft war, saßen wir so in einem Restaurant zusammen, ne? Und haben das so ein bisschen wie gefeiert.
Mhm.
Und haben halt so gesagt, so ja, boah, toll, und jetzt haben wir das ja. Und dann haben wir eine Anfrage bekommen. Ich würde es jetzt mal kurz pitchen.
damit die Leute das schon mal gehört haben.
Jo, mach das mal, ja.
Denn dann haben wir eine Anfrage bekommen von einem, ich kann es nicht sagen, von der deutschen großen Stadt, und die haben gesagt, wollt ihr mal auf unseren Kulturtagen spielen?
Ja.
Und dann habe ich einfach besoffen gesagt, ja, aber nur folgendermaßen.
Ja.
Als DJ-Team,
ja.
Soundsystem, pro Sekunde ein Soundsystem, und es funktioniert folgendermaßen: Es gibt ein Soundkabel, drei vollgeladene Handys von uns, wir haben alle Silent-Kopfhörer auf, hören nicht, was der vor uns spielt, das ist wie bei Ruckzuck. Marek spielt also Enya, Only Times oder so, schlägt mir auf die Schulter, setzt seine Silent-Speaker auf, ich setze meine ab, spiele Armeno, setze meine Kopfhörer auf, dann kommt der Stenger und spielt Anderson Park.
Ja.
Nix passt zusammen, die Leute müssen sitzen.
Ja. Und man hat die ganze Zeit dieses Kruschelgeräusch vom AUX-Kabel, das man immer rein, raus.
Also der pure Stress. Und da habe ich gesagt, einzige Bedingung, wir wollen 500 Euro und wir wollen schlafen in einem richtig schönen Hotel. Und das auch an euch da draußen, wenn ihr eine Gartenparty plant. Ja. Ne?
Ihr braucht einfach nur ein gutes Hotel in der Nähe.
500 Euro und ein sehr schönes Hotel. Ja. Und dann kommen wir wahrscheinlich 1,5 Stunden und machen bei euch die Prosecco-Laude-Party. Ja,
das Soundsystem.
Das Soundsystem.
Und wir haben auch alle so Warnwesten an. Ne? Ja. Wir sehen aus wie so Gabba-Vollidioten. So kompletten Orangen.
Und kleine Sonnenbrillen.
Ja, so kleine
Sonnenbrillen. Noch sind wir günstig.
Noch sind wir günstig. Ja. Die Preise steigen sekündlich. Und genau das wollen wir machen. Wir wollen einfach irgendwie eine gute Zeit haben. Und dann haben die so fast Ja gesagt.
Mhm.
Und vielleicht findet es tatsächlich statt.
Ja, und dann war ich schon so, was eine wahnsinnige Idee.
Ja.
Ich habe das dann genauso durchgegeben, ist so, okay, pass mal auf, ich werde dir das jetzt erzählen und ich meine es todernst. Und alles, was jetzt da Chris quasi gerade gesagt hat, und er so, ja cool, machen wir. Also ich so erstmal so mit düt aufgelegt gerechnet. Ich habe gesagt, ich meine es ernst, genauso wie ich das jetzt sage.
Und dann meinte der Stenger, ja, er macht ja auch gerade sowas mit einem Kulturabend. Und dann haben wir gesagt so, aha, weil wir waren schon die ganze Zeit, wir zwei waren schon, Marek und ich waren die ganze Zeit so, der Stenger, der ist irgendwie, der
so hat geheimnisvoll,
keine Zeit, ne? Halt so, ey, das müssen wir jetzt durchdrücken, ich kann nur an dem hat Tag.
Stimmt, Liebhaber.
Ey, wir waren die ganze Zeit wirklich so, ey, da kommt wirklich irgendwie, wir kriegen den gar nicht mehr richtig zu greifen. Und dann haben wir so die ganze Zeit eh schon so untereinander getuschelt, was da wohl passiert. Und dann hat der Stenger das so, wollte das so langsam aufs Tableau schieben, glaube ich. Und wollte es nochmal so anschneiden und dann auch wieder so unter den Tisch fallen.
Ja, so auf mysteriös.
Aber
ne?
Da haben wir beide natürlich
festgebissen.
Wir haben uns festgebissen. Und dann erzählte der Stenger uns zum ersten Mal von Stenger, willst du selbst sagen, wie es heißt?
Es heißt Balagan, woran ich gerade arbeite.
Ja.
Also mitarbeite.
Ja.
Also Teil Thema der Kunstszene. Ist, dass der Stenger, so wie seit einem halben Jahr, an so einer Choreografie mitarbeitet, wo runtergebrochen für mich, ne, fahren drei Apen im Kreis auf dem Marktplatz.
Im Kern ist das richtig.
Ja, also der Stenger hat so gesagt, es ist wie ein Flashmob. So hat er es mir erklärt. Er war eigentlich nur der DJ, es ist wie ein Flashmob. Da kommt so eine Tanzkünstlerin, die auch international sehr viel
geile Sachen macht.
Eine Choreografin.
Und die lässt quasi drei Arpes, das sind diese kleinen
Piaggio-Arpen.
Piaggio-Arpen.
Genau, wie so ein Pritschenroller.
Genau,
Pritschenroller, ja.
Auf dem Marktplatz umherfahren. Auf diesen stehen so Künstler, die so
tanzen.
Und die versammeln sich dann immer wieder in der Mitte. Es wird neue aufgeladen und abgeladen, immer mehr in der Mitte. Und der Stenger legt dazu Musik von der Meute auf.
Ja.
Und das hat er uns so erzählt und auf einmal holt er einen Plan raus.
Ey, das sah aus wie ein Gemälde von Da Vinci, ne?
Ja, genau. Hat es so rausgeholt und hat gemeint, so ungefähr ist der Plan. Und man kann das auch googeln, wenn man Balagan Aschaffenburg eingibt, da findet man auch den Namen vom Stenger, also es ist nichts Erfundenes. Und jetzt an diesem Wochenende findet es statt und ich hoffe sehr, dass wir danach Videomaterial bekommen.
Ich kann ja nur mal den Ton abspielen von einem Video, damit ihr ungefähr
hört, wie es ist. Da bin ich auch neugierig, weil das...
Das klingt wie die Corona-Leugner-Demo.
Ich denke, das ist so ein Wahnsinn.
Ich mache jetzt Kunst, Leute.
Ey, und das Ding ist halt, der Stenger macht ja öfter mal so Sachen, wo man nicht so richtig weiß, warum er es macht. Aber nochmal, seit April wird hier gemauschelt, So, und der Schenker sagt immer wieder sowas wie, ja, ich kann eigentlich nur an dem und dem Tag. Und ich will wirklich, also wir wollten eigentlich einen Dreh machen da, und um euch das richtig zu zeigen.
Reportage.
Das Problem ist leider, dass ich so schweineviel arbeiten muss gerade, dass ich es nicht hinbekomme.
Ist gar kein Problem, Chris. Mach's gut. Brauchst nicht kommen.
Aber ich hätte gerne, Schenker, dass wenigstens irgendjemand dich ein bisschen filmt.
Ja,
oder hauptsächlich auf den Conny.
Ja, ja, der Conny kriegen wir da schon irgendwie hin. Ja. Also, ja.
Und dann war nämlich unser Prosecco-Laune Soundsystem, ne?
Ja.
Als erste Idee ganz schnell unter den Teppich gekehrt, weil Balagan viel krasser kam. Und
man wusste auch gar nicht so richtig, meint er das? Wie steht er dazu?
Jo.
Findet er, dass...
Oder ist das erfunden?
Ist das alles erfunden? Das wussten wir nicht. Und dann hat er mir so Stück für Stück immer wieder so kleine Schnipsel geschickt, wo man so kleinere von diesen Pritschenwagen auf dem Marktplatz rumfahren sieht, und er sagt so, ich bin gerade bei der Probe, und man guckt sich das alles so an, ich so, das kann ich nicht glauben, wie viel Arbeit du da seit Monaten reinsteckst. Irgendwann war er sowas wie, ja, ich muss jetzt auch noch mehr organisatorische Arbeit hier übernehmen, ich bin nicht nur noch der DJ. So, also hat sich in diesem System auch nach oben gekämpft, so, und wir waren schon so, ich weiß nicht, ob wir uns nicht langsam einen neuen Stängel suchen müssen, weil eventuell geht uns der Mann abhanden. So, eventuell ist der bald einfach nur noch bei Balagan. Und jetzt frage ich dich, wo sind eigentlich unsere T-Shirts?
Ja, die kommen noch. Die bekomme ich jetzt ausgehändigt.
Okay.
Das war der Deal. Man muss, dass jeder auftaucht. Ja. Nee, das ist blöd gesagt. Nee, also ich bekomme die T-Shirts jetzt diese Woche. Und da bekommt ihr die. Also ihr bekommt eure T-Shirts. Und ich möchte, dass ihr die auch mal anzieht in der Öffentlichkeit.
Natürlich.
Und
so. Wann ist die Uraufführung?
Am Donnerstag um 19.30 Uhr.
Also ich würde sagen, ich würde mein Balagan-T-Shirt verlosen. Und zwar machen wir das wieder so wie beim letzten Mal. Jemand muss einfach nur, irgendwas sollen die Leute unter dieses Video schreiben. Vielleicht was einfach nur Balagan.
Ich bin gerade nur so ein bisschen froh, dass diese Folge rauskommt, wenn die Aufführung schon war, sonst stehen 20.000 Leute.
Genau, da kannst du wirklich froh sein. Ja, aber ich würde mein T-Shirt vielleicht verlosen. Das wäre doch witzig. Wir haben doch jetzt im letzten Ding die Rucksäcke verlost. Okay. Wir können das doch immer so ein bisschen machen mit Kommentaren. Hast du eine bessere Idee statt Balagan?
Also, Balagan bedeutet ja irgendwie auf Hebräisch oder Jiddisch bedeutet das sowas wie Unordnung, Chaos und so. Mhm. Also das ist noch vielleicht so als, keine Ahnung.
Ich habe keine Idee.
Balagan. Schreibt es einfach drunter. Wir brauchen
Balagan in den Chat.
Es geht einfach nur darum, dass da viele Kommentare stehen. Das sieht immer gut aus bei einem Video. Also einfach Balagan schreiben und schön die Glocke drücken. Das ist uns ganz wichtig. Die Glocke muss aktiviert werden, Leute. Mhm. Die Glocke muss aktiviert werden an alle, die es bei YouTube schauen. Und an alle, die es auf iTunes und Spotify hören. Einmal auf Folgen drücken. Das wäre uns sehr wichtig.
Ey, was mir gerade so ein bisschen schmerzlich bewusst wird, ne?
Mhm.
Weil wir es vorhin so von der hiesigen Musikszene hatten und auch so Leute, die sich dann so ein bisschen gelöst haben. Also ich bin jetzt mal so in der, mit meiner Band Fitzgerald, da gab es dann irgendwie Bands wie, keine Ahnung, Omega Massiv, die dann viel getourt sind, und My Sleeping Karma, wo ich ja auch immer noch Bühnenmusiker bin. Und wir haben sogar mal mit Aloha from Hell gespielt, ne? Also diese Teenie-Band hier aus Aschaffenburg, die dann weggecastet wurde.
Die auch in der Bravo stattgefunden
hat. Genau, sowas, ja. Ne? Und ich glaube, diese Vivian ist jetzt eine relativ erfolgreiche Songwriterin.
Genau. Mhm. Und dann so Konsorten wie den der Markus, der Tour-DJ von Crow ist, und der andere Typ und dies, das, ne?
Mhm.
Ich habe so das Gefühl, man wurde immer irgendwie zurückgelassen und alle sind an einem vorbeigezogen. Ich habe schon als Vorprogramm von Milky Chance gespielt, weißt du, wie ich meine? Und alle anderen sind an so an einem vorbeigezogen oder haben was gerissen und man selbst steht mit drei Apen auf dem Marktplatz in Aschaffenburg. Das tut gerade richtig weh.
Ja.
Das meine ich todernst.
Tja, Stenger, darüber kannst du...
Ja? Ja, aber wir haben doch dann den coolen Sekt gemacht, was ja geil ist und sowas.
Ja.
Aber du stehst auch mit drei Arten auf dem Marktplatz, das muss man leider auch wirklich sagen.
Was machst du denn heute noch, Stenger? Was machst du am Montag?
Am Montag lege ich auf einer Modenschau, auf einem Catwalk in Paris. Da ist nämlich...
Nee, sag, wo es ist. Sag, es ist in Oberbessenbach.
Es ist in Oberbessenbach, ja. Aber in einer Edellocation.
Okay, meine Oma hat früher immer im Adler die Modenschauen moderiert, bin ich auch manchmal hingegangen.
Das finde ich geil.
Sahnetorte gefressen und meine Oma dabei zugeguckt, wie sie so Mode für 60-Jährige anmoderiert.
Das cool. Hat die bestimmt genial gemacht.
Ja, das hat die super genial gemacht. Lieb mal Oma. Leute, ich würde sagen...
Wir sind durch, oder?
Wir sind durch, schreibt Balagan in die Kommis und herzlich willkommen zur nächsten Staffel Prosecco-Laune.
Ja, Mann.
Wir sind wieder da und jetzt kommt's. Wie oft erscheinen wir denn?
Viel öfter.
Viel öfter.
Genau.
Wir erscheinen ab jetzt jede Woche, Leute. Genau. Jede Woche gibt es montags, ne?
Immer montags, es gibt eine reguläre Folge, die Woche drauf gibt es ein Hörerfax und die Woche drauf wieder reguläre. Also alle zwei Wochen eine reguläre Folge und alle zwei Wochen ein Hörerfax, genau, im Wechsel.
Genau.
Und so, wir kloppen euch jetzt jede Woche
um die Ohren.
Was um die Ohren.
Flatsch, flatsch, flatsch.
Bam, bam.
Aber
bam, bam,
dafür bam. Tut uns den Gefallen, einfach mal auf Folgen drücken bei Spotify. Das wäre uns wirklich wichtig. Und ich will auch mal, dass da steht, häufig geteilt. Das steht bei uns nie. Wir sind, das machen die Leute nicht.
Wo sieht man das dann?
Bei Spotify, wenn man die Folgen teilt in seiner Instagram-Story, ja, dann oder in WhatsApp-Kontakten schickt, dann steht irgendwann da, wurde häufig geteilt. Mhm. Hätte ich gern auch mal. Vielleicht mal so als kleinen Anpiek.
Ja. Oder dass der Daniel von Spotify einfach auch mal ein bisschen was faked für uns.
Ja.
Dass er mal an den Zahlen schraubt. Warum geht denn sowas nicht?
Ich glaube, der will uns unten halten.
Der will uns unten
halten. Der will uns wirklich unten halten. Ne?
Ja. Der schreibt immer so
nett, Sachen privat.
Ja, ganz nett, lieb, ne? Aber irgendwie.
Aber so versucht er uns unten zu halten, er will uns klein halten.
Ja,
da nur das Bescheid, dass sie kriegen das mit.
Ja, wir haben dich im Auge.
Ganz genau. Freundchen. Und es ist nicht so schwer, ins Spotify-Hauptgebäude reinzukommen.
Ja.
Wir waren da schon mal. Klingeln reicht.
Ja, Klingeln reicht. Klingeln reicht nach dem Espresso fragen. Das funktioniert.
So, also nur so viel dazu. Berlin ist nicht so weit weg, wie du denkst, Kollege. Ja? Macht's mal gut, Leute. Macht euch eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Hörerfax. Ciao.
Ciao.
Super.
Prosecco-Laune mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!